Ja, von wegen besinnlicher Adventszeit. Jetzt vor Weihnachten haben viele auch im Job nochmal einen Riesenstress, den vielleicht größten im ganzen Jahr. Was das mit einer Supermarktmitarbeiterin aus Trier macht und was man tun kann, um einigermaßen glimpflich durch die Großkampftage zum Jahresende zu kommen, das ist hier heute Thema. Schön, dass ihr dabei seid.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Oh, du stressige Weihnachtszeit, das ist ein Satz, den bei uns eine ganze Menge Leute unterschreiben würden. 40% der Menschen in Deutschland halten die Zeit vor Weihnachten für stressiger als den Rest des Jahres. Das hat eine Forsa-Umfrage vor ein paar Wochen gezeigt. Natürlich vor allem, weil für das Fest zu Hause so viel vorbereitet werden muss, Geschenke kaufen etc. pp. Aber dann ist ja auch traditionell auf der Arbeit im Dezember eine Menge los. In Bürojobs zum Beispiel, da müssen vor Jahresabschluss noch Projekte fertig gemacht werden. Restaurants schmeißen eine Weihnachtsfeier nach der anderen und bei der Bahn, da kämpfen sich vor dem Fest Zugbegleiter durch vollgestopfte Waggons. Ganz besonders groß ist die Belastung für die Beschäftigten im Einzelhandel. Da ist der Dezember ja eigentlich immer die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Wie die Beschäftigten damit umgehen, das hat sich unsere Reporterin Annika Erbach von einer Supermarktmitarbeiterin aus Rheinland-Pfalz erzählen lassen.
Viele Kunden, viele Waren und kaum Zeit. Die Vorweihnachtszeit ist harte Arbeit für Jenny Wolf. Die junge Mutter arbeitet in einem Supermarkt in Trier. Schon der Start in die dritte Adventswoche verlief holprig. Gleich 4 Kolleginnen an der Kasse haben sich krank gemeldet.
Also die Kasse ist gerade im Moment ganz arg gebeutelt. Ich selbst bin zwar nicht an der Kasse, aber viele meiner Kollegen, die auch wie ich im Markt arbeiten, helfen halt dementsprechend an der Kasse dann auch aus. Und dadurch bleibt natürlich dann deren Arbeit oder deren Ware, die sie eigentlich im Laden am Ausräumen sind, erstmal liegen. Und das muss dann auch wieder aufgearbeitet werden.
Während draußen die LKWs immer mehr neue Produkte anliefern, rotieren Jenny und ihr Team. Bloß keine leeren Regale, bloß keine Unordnung im Laden. Die Verkäuferinnen und ihre Kolleginnen stehen unter hohem Druck. Und dann kommen auch noch gestresste Kunden dazu.
Es gibt mit Sicherheit, das weiß ich, einige Kunden, die wissen es wertzuschätzen. Leider gibt es aber auch einen sehr, sehr großen Teil an Kunden, die halt kommen. Also dieses Gefühl hat man zumindest ganz, ganz oft, dass man einfach nur den Stress und den Ärger, den die Kunden verspüren, aus verschiedensten Gründen, einfach dann nur abkriegt. Man ist zur falschen Zeit am falschen Ort in dem Moment und das leider immer mehr.
Und dann werden schlecht gelaunte Kunden auch mal ruppig. Dass Verkäufer weggeschubst oder mit dem Einkaufswagen angefahren werden, wenn sie beim Regaleauffüllen im Weg stehen, das komme durchaus vor, erzählt Jenny Wolf. Da heiße es dann Ruhe bewahren. Die besinnliche Weihnachtszeit stellt sich die Verkäuferin trotzdem anders vor.
Früher habe ich mir das auch noch viel, viel mehr zu Herzen genommen und dann hat man sich wirklich auch abgehetzt. Ich will nicht sagen, dass wir heute nicht auch unsere Arbeit tun und auch schnell, so schnell wie möglich. Aber ich habe halt irgendwann für mich gemerkt, ich kann nicht für 3 Leute arbeiten. Wir versuchen, was möglich ist, aber irgendwann muss man für sich auch den Punkt finden und sagen, mehr geht einfach nicht.
Und trotzdem freut sich Jenny auf den 24. Dezember. Bis 14 Uhr muss sie daran. Doch da sind die Panikkäufer dann schon durch. Der Ansturm überstanden. Der ruhigste Tag der Weihnachtszeit. Und trotzdem würde sich Jenny mehr über Wertschätzung der Kunden freuen.
Wenn wir nicht da wären, hätten sie alle ein ganz, ganz großes Problem. Denn wo sollen sie sonst ihre Essen, Toilettenpapier, auch Weihnachtssachen, die Geschenke. Ohne den Handel funktioniert das alles nicht. Und das sollte man einfach mal bewusster wahrnehmen und sehen. Das sind Menschen, die ermöglichen es mir gerade, dass ich die Sachen, die ich brauche, kaufen kann.
Also ein bisschen mehr Anerkennung und Verständnis von den Kundinnen und Kunden. Das könnte also schon helfen, damit Verkäufer ein bisschen entspannter durch die Großkampftage vor Weihnachten kommen, meint Jenny Wolf, die in einem Supermarkt in Trier arbeitet. Und jetzt vertiefen wir das Thema noch ein wenig. Was kann jede Einzelne machen, unabhängig vom Verhalten des Chefs oder der Kundinnen, um mit dem Stress vor den Feiertagen im Job besser zurechtzukommen? Das klären wir jetzt im Gespräch mit Fee Kalter, Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeitskultur in Unternehmen. Frau Kalter, wenn ich schon weiß, heute wird es auf der Arbeit nochmal richtig anstrengend, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten?
Ja, das ist natürlich etwas, was vor allem in der Weihnachtszeit ganz besonders häufig vorkommt. Und das Erste, was wir auf jeden Fall machen können, ist eine Tagesstruktur planen. Das heißt, egal ob ich in einem Schichtbetrieb arbeite oder flexible Arbeitszeiten habe, vor Arbeitsbeginn kann ich einmal gucken, welche realistischen Ziele ich mir eigentlich setzen kann und mich nochmal 5 Minuten darauf konzentrieren, okay, was ist wirklich eigentlich gerade wichtig und wie kann ich immer wieder auch meine eigenen Erwartungen so ein Stück weit reduzieren und gucken, was muss eigentlich eigentlich wirklich laufen und was ist eigentlich das, was gar nicht perfekt laufen muss.
Zugänge wie Erwartungsmanagement, die gehen ja dann im Alltag schnell wieder verloren, ist zumindest meine Erfahrung, wenn dann der Stress konkret einsetzt, wenn jetzt zum Beispiel im Supermarkt dann die Kundinnen und Kunden dastehen und schnell was wollen. Gibt es denn konkrete Techniken, um während des Arbeitstages den Stress wieder so ein bisschen abzuschütteln?
Ja, da können wir ganz viele kleine Techniken wirklich anwenden. Das ist einmal, dass wir uns auf das bewusste Atmen nochmal konzentrieren. Wir vergessen immer, wie wichtig Atmen sein kann. Das ist das Einzige, was wir wirklich im Hier und Jetzt machen können. Das heißt, wenn wir kleine bewusste Atemtechniken anwenden, zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden versuchen, den Atem zu halten und dann versuchen, 8 Sekunden wieder auszuatmen, dann ist das etwas, was wir ganz bewusst nur für uns machen können und was zu jedem Zeitpunkt eigentlich gut klappen kann. Die zweite Sache ist, dass wir schauen können, dass wir uns wirklich versuchen, mental abzugrenzen. Vor allem im Supermarkt haben wir ganz häufig mit KundInnen zu tun, die genauso gestresst sind wie wir ja selber. Und dass wir dann innerlich uns auch wiederholen können, das hat hier gar nichts mit mir zu tun, das ist nichts Persönliches. Das kann eben dafür sorgen, dass wir auch so negative Interaktionen besser verarbeiten können. Und dass wir dann kleine Anker setzen, also kleine Rituale, die wir immer wiederholen, die uns dabei helfen können, wirklich bewusst von dem Stress loszulassen. Das kann das Durchatmen sein, aber das kann auch sein, dass wir zum Beispiel von unseren Kindern so ein kleines Glückssymbol mitnehmen, das einfach in der Hosentasche haben und das zwischendurch einfach mal kurz berühren oder ähnliches, damit wir einfach wissen, ah, okay, der Tag geht auch wieder vorbei und ich kann mir kleine Rituale einbauen.
Wie ist es denn mit Pausen? Sollte man die an solchen Stresstagen lieber vermeiden, weil man ohnehin nicht wirklich zur Ruhe kommt, weil man nicht richtig abschalten kann in der Pause, oder sind die ein absolutes Muss?
Die sind auf jeden Fall ein absolutes Muss. Gleichzeitig geht es darum, dass eine echte Pause nur dann eine echte Pause ist, wenn sie selbst gewählt ist. Und das ist natürlich vor allem in sehr unflexiblen Arbeitssituationen etwas schwieriger. Das bedeutet, Pausen sind hier vielleicht gar nicht die 30 Minuten, die ich einfach bekomme und auf die ich dann vielleicht zwischendurch sogar verzichten muss, sondern es sind die 5 Minuten, wo ich vielleicht mal durchatmen kann oder auch 10 bewusste Sekunden, die ich einfach für mich nutzen kann. Also bewusst setzen von Pausen ist das, was wirklich essentiell ist, weil das fördert zum einen meine eigene Leistungsfähigkeit und Produktivität und hilft aber auch dabei, dass ich immer wieder zurück in mein Wohlbefinden komme.
Sollte man an solchen Tagen vielleicht auch versuchen, die Arbeit ein bisschen anders zu strukturieren als sonst? Kann das vielleicht auch helfen? Also jetzt mal abgesehen von diesem Thema Geisteshaltung, mit der ich in die Arbeit reingehe?
Das kann natürlich helfen. Die Frage ist, wie gut das möglich ist. Da ist natürlich die Vorarbeit so ein bisschen das, was wichtig ist. Das heißt, wenn ich weiß, also eine Phase kommt auf mich zu oder kommt auf mich und mein Team zu, dann hilft es, Aufgaben zum Beispiel vorher schon zu bündeln, zu verteilen und eine klare Prioritätensetzung zu machen, aber auch sich darüber bewusst zu werden, was muss jetzt wirklich gemacht werden und was ist vielleicht auch etwas, was wir auf die Zeit nach dieser stressigen Phase verlegen können. Auch das kann helfen und dabei hilft es auch, eben klare und realistische, vor allem erreichbare Ziele zu setzen.
Wie ist es denn mit den flexibleren Berufen, also in Bürojobs zum Beispiel? Da sollen ja jetzt auch noch vor Jahresende viele Projekte auf den letzten Drücker irgendwie noch fertig werden. Das setzt viele Leute in diesen Tagen enorm unter Druck. Ist da vielleicht ein Großteil der Belastung auch hausgemacht?
Ja, das liegt häufig daran, dass sich dieses Jahresende oft nach so einem ganz symbolischen Abschluss auch anfühlt. Und dann ist schon die Frage, ob das wirklich notwendig ist, alles, was offen ist, dass man das wirklich abschließen muss. Und da kann es eben helfen zu sagen, ist das jetzt wirklich etwas, was fertig werden muss oder kann ich das auch erst im nächsten Jahr machen? Und das kann unnötige Belastungen ein Stück weit vermeiden. Dann ist es auch so, dass wir einen hohen Perfektionismus an uns selber häufig richten. Das heißt, wir können versuchen, kleine Aufgaben zu delegieren oder auch zu verschieben und vor allem Erfolge mehr sichtbar zu machen und auch unsere Sprache zu verändern, kann auch dabei helfen. Wir haben ja häufig so das Gefühl, okay, das ist jetzt eine Deadline, die muss auf jeden Fall eingehalten werden. Und wenn wir da unsere Sprache verändern in Richtung, das ist ein Zieltermin, dann haben wir selber mehr Flexibilität und die dürfen wir und uns selber, aber auch den anderen geben.
Ja, also so ein bisschen die martialische Sprache vermeiden, ja, die Todeslinie, ja. Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen persönlich? Können Sie diese ganzen Tipps konkret anwenden bei sich im Arbeitsalltag oder sind Sie jetzt zum Jahresende hin, kurz vor Weihnachten, auch sehr gestresst im Job?
Tatsächlich nicht. Also ich kann die gut für mich anwenden, aber das klappt mal besser und mal schlechter. Und wir haben natürlich andere Zeiten, die für uns herausfordernder sind im Jahr. Und da müssen wir uns immer wieder gegenseitig dran erinnern. Und das ist auch noch ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte. Der Austausch mit anderen, mit den Teammitgliedern, mit aber auch Personen, die in einem ähnlichen Umfeld arbeiten, kann dabei helfen, uns selber immer wieder so ein bisschen einzuordnen und zu verstehen, okay, diese Zeiten gehen auch wieder vorbei und es werden auch andere Phasen wiederkommen und wir dürfen das Ganze vielleicht auch mal mit einem kleinen Lächeln sehen.
Also den Tag gut vorstrukturieren, zwischendurch immer mal wieder Zeit nehmen zum Durchschnaufen und dran denken, bald beginnt das Fest, bald ist der Stress vorbei. Soweit der Rat von Arbeitspsychologin Fee Kalter beim Thema, wie man einigermaßen entspannt durch die stressigen Tage zum Jahresende kommt.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Genau, jetzt hat hier gleich wieder mal Michael Felser das Wort, seit vielen Jahren hier unser Experte bei allen Rechtsfragen rund um den Job. Und für ihn haben wir eine Frage reinbekommen, die nicht nur für Ordnungsfanatiker aufschlussreich sein dürfte. Unsere Hörerin Renate aus Sersheim im Landkreis Ludwigsburg schreibt, gibt es sowas wie eine Bestimmung zur Sauberhaltung eines Arbeitsplatzes oder irgendeine rechtliche Regelung, wie oft in einem Büro der Boden gewischt, die Fenster geputzt, Heizkörper entstaubt, wie oft die Toilette gereinigt werden muss etc. Oder zumindest eine Pflicht, dass der Arbeitgeber einen sauberen Arbeitsplatz anbieten muss? Gibt's sowas wirklich? Eine Art gesetzlich vorgeschriebenen Putzplan für unsere Arbeitsstelle? Das will Renate wissen. Und jetzt hören wir mal, was unser Rechtsexperte Michael Felser dazu meint.
Ja, das gibt es tatsächlich, aber es trifft natürlich beide. Also auch der Arbeitnehmer darf nicht das Krübelmonster auf der Tastatur geben. Und der Arbeitgeber muss natürlich dafür sorgen, dass die Mülleimer regelmäßig geleert werden, dass der Arbeitsplatz den hygienischen Vorgaben entspricht, weil niemand seine Gesundheit aufs Spiel setzen muss, um seinen Arbeitsvertrag zu erfüllen. Das hat sogar das Landesarbeitsgericht in Mainz entschieden 2008, dass Arbeitnehmer einen rechtlichen Anspruch auf eine regelmäßige Reinigung des Büros haben, und zwar Leerung Abfallbehälter, Leerung Papierkorb, Saugen Teppichboden, Reinigung Staubwischen, Reinigung der Fenster im vierteljährlichen Turnus und Shampoo-Reinigung des Teppichbodens im jährlichen Turnus, muss der Arbeitgeber sicherstellen. Den büroüblichen Müll muss er entsorgen und er muss auch den Arbeitsplatz sauber halten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Pakete bestellen, Pakete verschicken, das ist nicht nur in der Vorweihnachtszeit ein riesiges Geschäft. Fast 4,2 Milliarden Sendungen, also vor allem Pakete und Päckchen, sind im vergangenen Jahr in Deutschland verschickt worden. Das hat die dafür zuständige Branche ausgerechnet. Und in den kommenden Jahren rechnen Fachleute damit, dass es nochmal deutlich mehr Sendungen werden. Und das ist nicht immer sonderlich nachhaltig, denn die meisten Pakete, die landen nach der Zustellung ja einfach im Altpapier. Aber muss das eigentlich so sein? Oder kann man Pakete einfach als Mehrwegkisten konstruieren? Diese Frage hat sich der Unternehmer Rudi Siegle vor einiger Zeit gestellt. Und dann gründete er zusammen mit Partnern das Startup ReuseMe, das ein Mehrwegsystem für Pakete entwickelt hat. Geli Hensoldt stellt das junge Unternehmen vor.
Das hohe Metallregal im großen Büro von ReuseMe ist voll mit Kartons. Manche sind flach gefaltet, andere schon ausgeklappt. Rudi Siegle zieht ein paar Exemplare heraus.
Ja, ich habe jetzt hier einmal das Thema Verpackung, um es mal zu veranschaulichen, wie das Ganze funktioniert.
Doch da steht plötzlich ein spontaner Kunde vor Siegles Büro.
Hi. Können wir kurz Pause machen?
Der Mann an der Tür heißt Sebastian Kienle. Er ist ehemaliger Triathlet, war einer der Weltbesten. Und er braucht Kartons, 300 Stück. Bei der Suche danach ist er zufällig auf die nachhaltigen Kisten gestoßen, die Siegles Startup vertreibt.
Auf der Homepage habe ich dann eben irgendwie gesehen, was das Konzept dahinter ist und fand es eigentlich ziemlich cool, weil ich versende wirklich sehr, sehr viel und ich bekomme auch sehr, sehr viel. Und wir machen alle 2 Wochen, glaube ich, 2 grüne Tonnen mit Kartonagen quasi voll. Das ist natürlich schon teilweise relativ traurig. Und wenn man weiß eigentlich auch, wie lange so ein Karton halten kann, dann finde ich das Konzept insgesamt ziemlich cool.
Das Konzept heißt Mehrweg. Kennt man bisher vor allem bei Flaschen. Geht aber auch mit Kartons, sagt Siegle und lädt die 300 Stück in Kienles Auto.
Dann, mach's gut. Ciao.
Damit Mehrweg bei Verpackungen funktioniert, braucht es ganz grob 2 Dinge. Einen stabilen Karton und Menschen, die mitmachen.
Also einen Karton noch stabiler zu gestalten, ist gar nicht so das große Problem. Wir sehen die tatsächliche Herausforderung im Kundenverhalten, dass wir die Kunden dazu bringen, die Verpackung zurückzugeben.
Das können Kunden in Paketshops oder bei teilnehmenden Einzelhändlern machen. Dafür bekommen sie, anders als bei den Flaschen, kein Pfand zurück, sondern können in einer App am Glücksrad drehen, erklärt Siegle.
Oben sieht man dann die Hauptgewinne, kann man da nachhaltige Sachpreise gewinnen, ein E-Bike, einmal Klopapier. Und so endet dann die Customer Journey nicht mehr an der Altpapiertonne, sondern vielleicht mit diesem Glücksmoment in der Rückgabestelle.
Siegle sagt, wenn sein Karton nur einmal wiederverwendet wird, spart das fast 40% CO2. Aber der Gründer, der früher bei Amazon und DM gearbeitet hat, weiß, damit der Mehrwegkarton erfolgreich ist, darf er nicht viel teurer sein als ein normaler.
Das ist unser langfristiges Ziel, dass es nicht eine Entscheidung zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ist, sondern es gibt keinen finanziellen Unterschied zwischen Mehrweg und Einweg. Und dann ist ja klar, dass ich mich für die nachhaltigere Variante entscheide.
350 Kunden beliefert das Start-up, vor allem Einzelhändler und kleinere Versandhändler. Etwa eine 500.000 Verpackungen hat ReuseMe bereits produziert, auch in Papierfabriken im Südwesten. Und bald sollen es deutlich mehr werden.
Wir sind kurz davor, eben auch Amazon ein gutes Angebot zu machen und hoffen, dass sie es annehmen. Und wir versuchen damit eben Ressourcen zu schützen und unseren Teil zum Umweltschutz beizutragen.
Und natürlich auch ein bisschen Geld verdienen kann man da hinzufügen. Auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich. Und damit ist ja auch schon wieder zu Ende der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich heiße Michael Herr. Bis bald. Macht's gut.
Eins gehört. SWR1.